Wie ist es, um das Leben des eigenen Kindes zu bangen?
Das wünsche ich in erster Linie niemanden. Das ist das schlimmste Gefühl, was ich kennenlernen musste in meiner Laufbahn. Immer wieder zu hören, wir wissen nicht, ob er überlebt. Das ist ein ganz, ganz grausames Gefühl. Mein Name ist Stefanie Becher, bin 35 Jahre alt und lebe in Kulmain.
Und mein Name ist Sebastian Böhm und Sie haben gerade schon über ihn gesprochen. Über wen sprechen wir denn genau?
Wir sprechen über meinen Sohn Leon.
Wie alt ist er jetzt?
Jetzt ist er 8 Jahre alt.
Und es war aber nicht so klar, ob er überhaupt überlebt, oder? Also der kleine Mann hat schon eine tragische Geschichte hinter sich.
Ja, genau. Also alles hat natürlich begonnen mit einem positiven Schwangerschaftstest. Da freut man sich als werdende Mama. Dann geht man immer wieder zu den Kontrollen, einfach zum Frauenarzt. Und ich habe immer so dieses Gefühl gehabt, also ich freue mich klar auf mein Kind, aber irgendwas fehlt, irgendwas passt nicht. Und dann habe ich immer diese glücklichen Mamas da sitzen sehen und habe mir gedacht, also irgendwas mache ich falsch. Ja, und dann kam tatsächlich der Tag, da ging es mir überhaupt nicht gut. Also der Arzt hat immer wieder gesagt, sie sind halt schwanger, das ist ganz normal. Da muss man halt durch. Also das ist einfach so. Ja, und am besagten Tag ging es mir wirklich ganz, ganz schlecht, dass ich letztendlich zum Hausarzt gegangen bin, weil ich mir gedacht habe, wenn mit meinem Kind alles okay ist, dann stimmt mit mir was nicht. Ja, und das war letztendlich auch so. Also ich hatte einen extrem hohen Blutdruck, ganz, ganz viel Wassereinlagerungen und ja, letztendlich ist dann bei mir das HELLP-Syndrom diagnostiziert worden, was halt eben zur kompletten Unterversorgung vom Leon geführt hat.
Können Sie dieses Syndrom noch ein bisschen beschreiben? Weil ich habe zum Beispiel von dem noch nie gehört vorher.
Also bei mir selber haben eben Leber und Niere aufgehört zu arbeiten. Ich habe selber um mein Leben gekämpft, um das Leben meines Kindes im Bauch. Mir sind teilweise die Arme und Beine so dick angeschwollen, dass das Wasser da direkt rausgetropft ist. Also das war eine furchtbare Zeit.
Wenn man sowas hört, in welchem Monat waren Sie da schwanger?
In der 18. Schwangerschaftswoche war ich da. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann im Krankenhaus gelegen.
Wie haben Sie da ja mental drauf reagiert? Weil, also ich kann mir schon vorstellen, das ist ja ein Schock.
Das war ein absoluter Schock. Also ich habe vorher von HELLP-Syndrom nichts gehört. Ich kannte das nicht. Natürlich fängt man dann an, wild zu googeln. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also googeln ist der größte Fehler, weil man findet dann so viele schlechte Informationen, die einfach nicht stimmen. Und man macht sich ja noch mehr verrückt. Und das wirkt sich natürlich auf das Gesamte aus. Ja, also mir ist von Tag zu Tag schlechter gegangen. Logisch, die körperlichen Symptome, sage ich jetzt mal, die waren nicht gut, das ist richtig, aber durch dieses ganze Negative, was man sich selber gesucht hat und angeeignet hat, ist es natürlich immer schlimmer geworden. Und vom psychischen Stand brauche ich da gar nicht sprechen. Also ich war am Boden zerstört, ich habe nicht gewusst, überlebe ich, überlebt mein Kind. Das kann man gar nicht beschreiben. Und dann hört man immer wieder Ärzte mit irgendwelchen Fachjargon daherreden, wo man sich denkt, ja, können die jetzt nicht einfach Deutsch mit mir sprechen? Natürlich wahrscheinlich auch oft zum Schutz einfach, ne, dass man sich nicht so verrückt macht. Aber wenn man dann so ist wie ich, fängt man das Googlen an. Und das ist ganz schlimm, wenn man dann immer wieder versucht, selber rauszufinden, was ist da eigentlich los. Ich meine, letztendlich, man kann nur von Tag zu Tag hoffen, bibbern, beten. Und das ist auch der Satz, der sich bei mir so eingebrannt hat ins Hirn. Jeder Tag zählt. Das haben die mir jeden Tag gesagt. Und diesen Satz, den werde ich, glaube ich, bis zu meinem Lebensende nicht vergessen.
Aber wenn Ärztinnen und Ärzte zu einem sagen, jeder Tag zählt, das ist schon, da weiß man ja eigentlich, okay, es ist richtig ernst.
Ja, das war, ja, man ist abends mit diesem Satz schlafen gegangen, sofern man schlafen konnte. Und morgens ist man aufgewacht. Die erste Handbewegung war auf dem Bauch, ist noch alles so wie gestern. Man achtet viel mehr drauf, bewegt sich das Kind noch. Das sind alles so Dinge, weil man weiß ja nie, es konnte jede Sekunde vorbei sein. Und genau so war es ja dann auch. In der 27. Schwangerschaftswoche war die Ärztin morgens noch bei mir. Also werde ich auch nie vergessen. Samstagmorgen war die bei mir, die Chefärztin, und sagt: Mensch, super, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt haben wir es so weit geschafft. Was ist unser Ziel? Und da habe ich gesagt, ja, mein Ziel ist die 32. Woche, weil da weiß man halt, die Organe vom Kind sind einfach fertig. Und ja, also ich meine nicht optimal, aber das Kind ist einfach fertig und hat einen guten Start. Ja, und so sind wir eigentlich positiv in diesen Tag gestartet. Dann kam meine Schwester noch zu Besuch aus Hessen angereist und mir ging es richtig gut an diesem Tag. Ja, bis in die Nacht. Ich habe geschlafen, ich bin aus dem Schlaf gerissen worden. Sie haben dann nur noch gebrüllt, wir müssen sofort reagieren. Ich war überhaupt nicht bei mir, ich wusste gar nicht, was da in diesem Moment passiert. Dann kam nur noch der Satz, die Herztöne sind weg, wir müssen sofort Notkaiserschnitt machen. Im Vorbereiten für die OP habe ich meine Schwester noch angerufen und habe ja im Rausfahren zum OP-Saal noch gerufen, du musst kommen, es geht los.
Und dann wurde er geholt?
Genau, er wurde dann in der Nacht zur Welt geholt, hat wohl damals kurzfristig selbst geatmet. Da war ich dann etwas beruhigter, aber ja, das blieb halt nicht so. Ne? Ich meine, er ist zur Welt geholt worden mit 660 Gramm. Also dieses Kind war einfach überhaupt nicht fertig. Er war so klein, so zerbrechlich, so, man kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Das ist unbeschreiblich, dieses Gefühl. Einfach so ein kleines Lebewesen da liegen zu sehen. Und das Schlimmste für mich war, ich bin aus dem Schlaf rausgeholt worden, sofort in den OP. Ich hatte null Zeit, mich darauf vorzubereiten im Endeffekt. Und dann wacht man auf und das Kind ist weg. Also er war ja nicht bei mir, er war nicht mehr an meinem Bauch, er war nicht an meinem Bett, der war einfach weg. Und ich weiß bis heute noch, ich habe meine Schwester angeguckt mit Tränen in den Augen und habe nur gebrüllt, lebt er. Dann hat sie mir ein Bild gezeigt und da habe ich aber nur, ich konnte nichts erkennen. Das waren alles nur irgendwelche roten Punkte und Schläuche. Also man hat vom Kind nichts gesehen. Das war einfach nur, ja, ein Haufen Schläuche und irgendwelche piepsenden Dinge. Ja, und dann kam ich dann das erste Mal zum Leon und ich dachte mir, ja, ist das jetzt mein Kind? Ist das vielleicht ein anderes Kind? Also man hat den Bezug nicht. Und es war auch lange Zeit sehr, sehr schwierig, eine Bindung aufzubauen. Weil immer, also das war in meinem Kopf, ist es überhaupt mein Kind? Also ganz, ganz schwierige Situation, wenn man da einfach ja so reingeschmissen wird, ja, in so einen Notkaiserschnitt. Man weiß überhaupt nicht, was passiert. Und irgendwann, ja, wird man dann dahin gebracht, wenn man selber einigermaßen wieder fit ist und sieht dann das erste Mal sein Kind und ich durfte ihn nicht anfassen, ich durfte ja gar nichts. Ich habe mein Kind im Glaskasten liegen sehen.
Wie lang ging das dann so?
Ewig lang. Also das war eine ganz, ganz lange Zeit. Da gab es immer wieder Höhen und Tiefen. Nach circa 14 Tagen hatte Leon dann eine massive Darmentzündung, wo er ja jetzt resultierend halt eben das Kurzdarmsyndrom hat. Also er hat nur 30 Zentimeter Darm. Das war ein unendlicher Weg einfach und lange, lange, lange 5 Monate Klinikaufenthalt. Das erste Mal auf dem Arm hatte ich ihn, glaube ich, nach 4 Wochen. Und vorher war halt immer so diese Geschichte, ja, ich gucke in den Glaskasten, in den Schaukasten und gucke mein Kind an. Nach einer Woche ungefähr durfte ich dann die Hand auflegen. Das war ja dann schon ein Highlight, dass man überhaupt ja das Kind mal spüren kann. Und so war das immer mit dem ja Wickeln, also bei so einem kleinen Menschen, das hat ja immer das Klinikpersonal übernommen, ja. Ich selber war ja auch nicht fit, also dieses Help-Syndrom hat bei mir ja einfach auch extreme Nachwirkungen mit sich gezogen. Die Wassereinlagerungen sind nicht weggegangen, plötzlich habe ich einen Ausschlag gehabt am ganzen Körper, keiner wusste, wo das herkam. Das waren alles so Faktoren, die da mitgespielt haben. Man ist selber nicht fit, man muss aber stark sein für das Kind. Das war ein Kampf und es war dann tatsächlich so, dass der Leon in der Nacht praktisch diese Darmgeschichte hatte, also wo dieses Kindspech nicht abgesetzt worden konnte. Und an dem Tag in der Früh bin ich ins Krankenhaus eingeliefert worden mit einer Lungenembolie. Also zu dem Zeitpunkt haben wir wieder beide ums Überleben gekämpft, aber der Leon in einer ganz anderen Klinik wie ich. Also ich war nicht mal bei ihm. Die Ärzte haben mich dann über die Intensivstation praktisch angerufen, weil die brauchten die Einwilligung von mir, dass sie in Leon überhaupt operieren durften. Und ich habe da gelegen, ich wollte einfach nur zu meinem Kind, ich wollte da sein, ich wollte in dieser Klinik sein, wo er ist, einfach bei ihm sein. Und ich durfte nicht aufstehen, weil ich ja diese Lungenembolie hatte. Und da muss ich wirklich sagen, die Klinik hat alles gegeben. Ich durfte natürlich nicht wieder zurück in die Hedwigsklinik, das ging nicht. Aber man hat mich halt eben nach Regensburg auch verlegt. Ja, und der Fahrer, der da dieses Blut hin und her transportiert hat zwischen den Kliniken, der hat mich immer mitgenommen zu meinem Kind. Dem bin ich bis heute noch unendlich dankbar.
Also der Leon war dann in der Hedwigsklinik.
Genau.
Das ist ja die Kinderklinik in
Regensburg.
Ja. Und sie waren dann beim Herzigen Brüdern.
Herzigen,
wahrscheinlich,
genau.
Sind ein paar Meter weiter, sag ich jetzt mal, also selbe Straße, aber ja. Ich glaube so wahrscheinlich so 200 Meter oder so.
Genau.
Oder 500
genau.
Meter. Auf jeden Fall ein paar Häuser weiter. Wann kam es dann zu dem Zeitpunkt, dass sie ihn mit nach Hause nehmen konnten und dass sie vielleicht irgendwie mal eine Art von normalem Leben, also Mutter-Sohn-Leben mal anfangen konnten?
Ja, das war nach 5 Monaten. Genau 4 Wochen vor Weihnachten, also am 24. November war es soweit und ich durfte Leon mit nach Hause nehmen. Habe ich jetzt neulich erst wieder ein Bild gefunden, also Maxi Cosi, ne, wie man das Kind nach Hause transportiert. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn ich so zurückdenke an meine Tochter, also die hat den Maxi Cosi einfach ausgefüllt, ne? Und der Leon, ja, so die Hälfte. Das war war wieder schön für mich auch zu sehen, was halt jetzt aus ihm geworden ist, ja. Ich meine, klar, diese Tragik damals, das war ganz schlimm, aber jetzt einfach zu sehen, wie es ihm jetzt geht, das war schön. Und dieser Tag, wo wir ihn nach Hause geholt haben, ja, das war, glaube ich, der schönste Moment in meinem Leben.
Wie ging es dann weiter? Also gibt es jetzt noch quasi Herausforderungen oder gab es dann damals noch Herausforderungen, die man als Mutter jetzt zum Beispiel die sie bei ihrer Tochter jetzt nicht hatten?
Ja, also er ist nach Hause gekommen, dann musste man sich natürlich erst einspielen. Also bei Leon war es ja dann eben auch so, durch dieses Kurzdarmsyndrom, diese Kinder werden normalerweise künstlich ernährt. Also Leon ist eines der wenigen Kinder in Deutschland, was es überhaupt schafft, selbstständig zu essen. Er braucht keine künstliche Ernährung. Also trotz, dass er nur diese 30 Zentimeter Darm eben hat, ist es eigentlich ein Wunder, dass er mit normalem Essen zurechtkommt. Und auch sein Darm. Also das ist ja, da spielt ja ganz, ganz viel eine Rolle. Natürlich hat das einiges an Mut und Kraft gefordert. Die Ärzte waren komplett dagegen. Die haben immer gesagt, wir müssen das machen. Der muss künstlich ernährt werden. Ich habe immer gesagt, ich spüre das, der braucht das nicht. Der kann das alleine. Der schafft das. Und klar, den haben wir anfänglich alle 1,5 Stunden füttern müssen. Also der hat alle 1,5 Stunden seine Flasche gekriegt, auch in der Nacht. Also das war nicht immer leicht, ne? Man hat nicht viel Schlaf gehabt. Aber so haben wir es halt eben geschafft, oder so habe ich es einfach geschafft, dass er um diese künstliche Ernährung drumherum kommt, die ja letztendlich auch wieder Schäden verursacht, wenn man es braucht. Und ja, dann halt eben im Krankenhaus war das ganz schön, weil die Nachtschichten sozusagen ist ja vom Klinikpersonal abgedeckt worden. Ja, und als der Tag dann zu Hause eben da war, musste ich ja alles alleine stemmen. Also das hieß wenig Schlaf, wir mussten von vornherein zur Krankengymnastik, immer wieder Therapien, man musste immer fit sein und ja, immer wieder weiterdenken. Und irgendwann kam dann so nach 1,5 Jahren noch dieser Befund Epilepsie. Also er hat halt keine Krampfanfälle gehabt, aber er war einfach abwesend. Dann hatte kurzfristig sich ein Herzfehler noch eingeschlichen, was sich Gott sei Dank nicht als solches rausgestellt hat. Also es war irgendwie, ich habe keine Ahnung, es ist jedenfalls alles gut gewesen. Aber das waren nochmal so 2 Punkte dann im Nachgang, wo ich mir gedacht habe, ach, reicht jetzt nicht eigentlich das schon, was er eh schon hat. Ne?
Sie sprechen von sich selbst, dass sie das alles gemeistert haben und auch von ihrer Schwester zum Beispiel, dass sie unterstützt hat. Wer hat ihnen noch geholfen oder haben sie das alles alleine gemeistert?
Also der leibliche Papa vom Leon, der hat das nicht ausgehalten. Der hat mich nicht viel unterstützt und wir waren auch getrennt. Während der Schwangerschaft haben wir uns schon getrennt. Ich habe meinen Ex-Mann dann kennengelernt und der hat den Leon und mich praktisch mit aufgenommen und hat auch die letzten 1,5 Monate circa im Krankenhaus mit Leon schon verbracht. Und das ist auch für den Leon einfach der Papa. Ganz große Unterstützung hatte ich halt immer wieder von Hessen, von meiner Familie, die waren immer da, also gefühlt haben die sich abgewechselt, meine Schwester ist gekommen, meine Eltern sind gefahren, also es war immer irgendjemand für mich da. Ja, und halt meine beste Freundin, die Gabi, die ist bis heute noch an meiner Seite und das ist einfach, das ist eine Freundschaft, die ist fürs Leben und das sind die wichtigsten Menschen und die sind immer noch für mich da. Klar, es ist mein Ex-Mann, also diese ganze Geschichte mit Leon, das hat einfach, das macht eine Beziehung kaputt, also das ist einfach so. Wir haben noch eine gemeinsame gesunde Tochter, die Luisa und ja, ich glaube, das ist das stärkste Mädchen, was hier in Bayern rumläuft, weil die einfach alles so hinnimmt. Also die liebt ihren Bruder abgöttisch, die ist immer zur Stelle, die ist immer da, die ist hilfsbereit, aber sie muss ganz, ganz viel zurückstecken. Und dafür bewundere ich diesen kleinen Menschen. Also sie ist jetzt 7 Jahre alt und die kämpft wie eine Löwin, wie ihre Mama. Und das ist einfach Wahnsinn.
Das heißt, der Leon ist der Ältere und die Luisa.
Genau, 13 Monate später, ja.
Wie geht's dem kleinen Leon denn jetzt? Also lebt er ein ganz normales Leben oder muss er noch auf gewisse Dinge achten?
Ja, also aus dem kleinen Leon ist jetzt schon ein großer Junge geworden, der recht schwer ist, den man immer noch tragen muss. Also er sitzt im Rollstuhl. Er kann sprechen, nicht so wie wir uns jetzt unterhalten, aber er versteht Dinge. Er kann mir sagen, was er trinken möchte, was er essen möchte. Er kann sich einfach mitteilen. Und das war die ersten Jahre ja überhaupt nicht gegeben. Also da war, ne, die Prognose war ja auch, es wird ein sabberndes Kind im Bett liegend im Endeffekt. Und dann hat er immer wieder gekämpft und gekämpft. Also man hat auch gemerkt, der will einfach. Der will leben und der will anders leben und nicht einfach nur da liegen. Und es ist so schön zu sehen, dass er immer und immer wieder Fortschritte macht, kleine, aber feine. Und ja, alleine wenn ich drüber nachdenke, Trinken war immer ein großes Thema bei Leon. Der hat halt schon immer ja so seine Macken gehabt. Also aus der Flasche hat er nur seine Milch getrunken, nichts anderes. Kein Tee, kein Wasser, gar nichts. War nichts zu machen. Ja, ich habe dem mit dem Teelöffel das Trinken eingeflößt, muss man schon so sagen, eingeflößt, ja. Und jetzt trinkt er aus dem Strohhalm. Also das sind einfach so diese Schritte, die er macht, wo ich unheimlich stolz drauf bin. Da hat ja keiner mit gerechnet. Also da hat wirklich niemand mit gerechnet, dass er diesen Weg geht. Und aktuell ist es so, wenn man ihn an beiden Händen hält und auf die Füße stellt, dann geht er einen Schritt vor den anderen. Er kann aber halt eben 0,0 das Gleichgewicht halten. Das funktioniert einfach nicht. Nach wie vor mache ich viele Therapien mit ihm. Alles alternativ haben wir ausprobiert. Also ich bin da immer und immer wieder dran und gucke, dass er einfach eine bessere Lebensqualität kriegt für sich selber. Aber ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein war einfach, als er angefangen hat zu sprechen und halt eben auch zu verstehen, was man selber von ihm möchte. Weil ich denke immer, wenn sich ein Kind nicht äußern kann, dann der konnte mir auch nicht sagen, ich habe Schmerzen, mir tut das weh oder ne, es ist halt ganz schwierig. Oft bin ich vor ihm gestanden, der hat einfach nur gebrüllt und ich wusste gar nicht, was will er denn von mir. Also das ist ganz, ganz schlimm. Deswegen bin ich unheimlich dankbar dafür, dass er sich jetzt einfach äußern kann und sagen kann, ich möchte das, mir tut der Zahn weh.
Wie schaut's aus mit der Schule? Also eigentlich ist er in einem Schulalter, ich weiß gar nicht, wann legt man denn los? Mit 6 Jahren, glaube ich, kommt er in die Grundschule, oder?
Ja, also Leon haben wir 1 Jahr zurückstellen dürfen. Der geht nach Mitterteich zur Lebenshilfe, eine Förderschule halt praktisch. Er hat eine Alltagsbegleiterin. Und so kommt er relativ gut zurecht. Also er hat halt seine Problemchen mit dem Transport, das mag er gar nicht. Also Trennung von Mama ist ganz schlimm für Leon, wenn es um die Schule geht. Wenn er bei Oma Urlaub machen darf, dann funktioniert das sehr gut, weil da braucht er die Mama nämlich gar nicht. Und das ist halt auch so ein Meilenstein, den er im letzten Jahr um die gleiche Zeit, war auch vor Ostern, meine Mama gesagt, Mensch, wollen wir mal probieren, ob der Leon nicht mal 2 Tage bei uns bleibt. Und da habe ich erst gesagt, ach, ich weiß nicht, ich war ja noch nie ohne Leon. Also der war immer bei mir, immer. Und da habe ich gesagt, okay, dann probieren wir das halt. Ja, und seitdem macht Leon regelmäßig Urlaub bei Oma und das ist einfach, ja, die Patentante ist mit im Haus, die hat Pferde und dann gehen sie in den Stall. Das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, ja, es ist einfach schön auch für Leon, dass er ein bisschen gelöst wird von Mama.
Wie sind Ihre Pläne jetzt mit Leon und mit der Familie die nächsten Jahre? Also haben Sie irgendwie ganz bestimmte Ziele, die Sie erreichen wollen, oder sagen Sie so, ich kann das eh nicht so richtig beeinflussen, ich gebe einfach mein Bestes und dann schauen wir halt einfach, was da so kommt und welche Entwicklungsschritte er vielleicht noch macht.
Also mein größtes Ziel ist natürlich, Leon auf die Beine zu bekommen. Mit Hilfsmittel, ohne Hilfsmittel, ist mir völlig egal. Und er will auch laufen. Also es ist nicht so, dass der sich da hinhockt und sagt, nö, ich habe da keinen Bock drauf. Der will das, der will laufen. Und dahingehend werde ich alle Therapien, alle Maßnahmen, die da nötig sind, die werden wir natürlich ins Auge fassen und angreifen, dass wir ihn einfach auf die Beine kriegen. Und ich wünsche mir für den Leon, ja, dass er mal selbstständig durchs Leben kommt. Halt. Und wenn es mit Hilfsmitteln ist, das ist ja völlig egal. Aber er soll selbstständig werden. Und da sind wir auf einem guten Weg, würde ich sagen. Auch einfach so die Geschichte, dass er auf Toilette gehen kann. Das sind so Sachen, ne? Da braucht er ja einfach immer und immer Unterstützung und Hilfe. Und das ist für mich das Ziel für ihn, dass er das einfach, ja, selbstbestimmt leben kann und selbstständig wird.
Wenn jetzt Menschen in eine ähnliche Situation kommen, es gibt ja immer wieder, also klar, bei Ihnen ist es schon, schon ein Fall, der besonders ist, würde ich jetzt sagen. Aber es gibt ja viele Frühchen. Und es gibt auch viele Menschen, die dann mit ganz neuen Situationen sich auseinandersetzen müssen. Was würden Sie da jungen Eltern raten?
Informieren, mit Menschen sprechen, die genau das erlebt haben. Also das hat mir damals ganz, ganz sehr gefehlt. Ich meine, mittlerweile gibt es ja tausenderlei Plattformen, wo man sich austauschen kann als Frühcheneltern. Das war vor 8 Jahren noch nicht so, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir hat es jetzt im Nachgang, also viele Menschen kommen auf mich zu und sagen, Mensch, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Also wirklich, sprecht einfach mit Frühcheneltern, weil die können aus Erfahrung einfach den meisten Mehrwert rausholen und können die besten Tipps und Infos geben. Und man kann sich halt gegenseitig einfach auch extrem gut stärken.
Also ich muss sagen, ich bin beeindruckt von dieser Geschichte und auch wie Sie das gemeistert haben. Also selbst die Erzählung davon ist beeindruckend, weil man kann sich da ja gar nicht so richtig vorstellen, was das dann alles bedeutet. Also wenn ich höre, irgendwie alle 1,5 Stunden aufstehen und das dann über Jahre und auch die ganzen Monate im Krankenhaus. Ich finde, es stimmt einen sehr nachdenklich und ist aber auch irgendwie, also man sollte dann schon irgendwie auch froh sein, dass einem vielleicht ganz gut geht. Gesundheitlich, ja. Also das weiß man dann auch wieder ein bisschen mehr zu schätzen.
Ja, das auf jeden Fall. Und natürlich war jetzt auch die Schwangerschaft von der Luisa. Das war ein Schock für mich, die war nicht geplant. Und da war immer, also diese ganze Schwangerschaft war die Angst da. Ne? Es war immer die Angst. Die Frauenärzte haben mich immer wieder beruhigt und haben gesagt, es geht alles gut. Wir haben keinen Hinweis drauf, dass es wieder so ausgeht. Und es war letztendlich auch so. Ne? Und Luisa ist kerngesundes Mädchen. Aber das war, also ja, und danach war ich einfach auch nur extrem dankbar, dass die Luisa gesund ist. Weil klar, irgendwann kommen die Zweifel und die Zweifel hatte ich ganz oft. Was habe ich falsch gemacht? Warum ist das so? Das habe ich abgelegt mittlerweile. Mittlerweile sage ich, das ist meine Lebensaufgabe einfach geworden. Genau das sollte passieren. Genau das sollte so kommen. Und Leon hat mich im Endeffekt jetzt zu der Löwenmama gemacht, die ich bin. Also ohne ihn wäre ich ja nicht so, wie ich jetzt bin. Und das war schon alles richtig so. Aber ja, ich bin extrem dankbar, dass wir ja gesund sind und dass die Luisa gesund ist. Und man sollte einfach ja die Dinge im Leben viel besser zu schätzen lernen.
Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.